guten Morgen von meiner Seite. Genau, ich möchte heute mit der neuen Predigtreihe starten, und zwar Identität in Christus. Und mein heutiges Thema ist Kind des Königs. Es kam einfach schon viel in den Liedern vor. Ich finde das toll, wie wir da zusammenarbeiten können. Und als ich in diese Region zum Studium kam, habe ich meinen ersten Job begonnen. Und zwar habe ich Jugendliche betreut in einem Jugendheim. Und es gab verschiedene Arten, Gruppen von Jugendlichen. Das waren eher Jugendliche aus einem afrikanischen Staat. Da waren Unruhen ausgebrochen und die waren jetzt dort. Und es waren andere Jugendliche, die nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien leben konnten. Und die kamen eher aus Deutschland. Diese Jugendlichen aus Afrika pflegten ihre Kultur. Das war einfach klasse, in deren Gruppe zu gehen. Die tranken ihren schwarzen Tee mit Kardamom und Nelken, schmeckt super, weiß ich seitdem auch. Sie waren fröhlich, sie haben sich ausgetauscht und sie haben ihre Haare in viele, viele, viele kleine, dunkle Zöpfchen geflochten. Ich war 2,5 Jahre in diesem Heim und hatte auch darüber hinaus noch Kontakt immer wieder, sodass ich mitbekommen habe, was aus diesen Jugendlichen geworden ist. Und ich musste feststellen, dass die relativ leicht Fuß fassen konnten hier. Die haben eine Ausbildung angefangen oder sogar ein Studium. Die anderen Jugendlichen bildeten keine Gruppe. Da war jeder eher so für sich unterwegs. Vermutlich waren sie aus dysfunktionalen Familien draußen. Ich hatte keinen genauen Einblick. Ich war da Nachtbereitschaft. Aber sie haben sich eigentlich gar nicht miteinander gefreut. Es gab eher nur so Zweckbündnisse. Einer lief nachts mit so einem Klappmesser rum. War nicht ganz so angenehm. Einer, dessen Alter man nicht genau kannte, erzählte jedes Mal, wirklich jedes Mal eine andere Geschichte über seine Herkunft. Man wusste überhaupt nicht, mit wem man es da zu tun hatte. Ein anderes Mädchen wurde mit 14 schwanger. Es gab zwei, die haben unheimlich früh geheiratet. Einen sah ich, wie er mit ein paar anderen in der Nähe eines mir bekannten Autos war. Kann sein, dass du dabei warst, Ralf. Hinterher fehlte ein wichtiger Gegenstand, das war ein Mikro, das war weg. Jugendliche und junge Erwachsene aus dieser Gruppe wuchsen in der gleichen Umgebung, in dem gleichen Heim auf wie die anderen Jugendlichen aus Afrika. Aber sie konnten ihre neue Freiheit, diese relative Freiheit in so einem Heim, ist es auch nicht ideal. Aber sie hatten in dieser Zeit einfach die gleichen Bedingungen und sie konnten ihren Start ins Leben viel schlechter annehmen. Ich glaube, das hängt mit Identität zusammen. Die einen wussten, wer sie waren, die anderen nicht. So, jetzt darfst du gerne mal die erste Folie hier an die Wand werfen. Dann kann ich nämlich weitermachen. Dankeschön. So, und Psychologen haben Grundbedürfnisse eines Menschen definiert. Und auf 4 möchte ich heute Morgen eingehen. Das erste ist Identität. In jedem von uns steckt diese Frage, wer bin ich? Und das nächste, und es ist relativ eng damit verknüpft, ist die Zugehörigkeit. Zu wem gehöre ich? Habe ich einen Menschen, der mir nah ist? Gehöre ich zu einer Gruppe oder bin ich ganz alleine unterwegs? Bestätigung. Das heißt, ob ich erfahre in meinem Leben, ich mag dich, so wie du bist. Oder auch, wenn ich was gemacht habe, dass ich gesagt bekomme, hey, das war echt cool. Das macht was mit mir. Und das letzte, Bestimmung. Das heißt, eine Aufgabe, die uns erfüllt. Auf unsere Jugendlichen bezogen, hatten diejenigen aus Afrika erfahren, dass sie in den Augen ihrer Eltern wertgeachtet waren. Da war es nämlich so, jetzt erzähle ich euch die Geschichte dahinter, da hatten die Verwandten zusammengelegt, die Eltern, die Verwandten, alle möglichen, damit aus diesem Gebiet, wo Krieg ausgebrochen war, diese Jugendlichen, die so wertvoll waren, rausgeflogen werden konnten. Und das wussten die. Sie wussten, sie waren wertgeachtet in den Augen ihrer Eltern und ihrer Verwandten. Und sie wussten, zu wem sie gehörten, auch wenn sie nicht mehr täglich Kontakt hatten, sondern weit getrennt waren. Und damals gab es eben noch kein WhatsApp. Aber sie wussten das trotzdem. Und wenn sie Briefe geschrieben haben, ja, über ihren Weg hier in Deutschland, dann haben sie auch Zuwendung und Bestätigung erfahren. Freude über den Schulabschluss, Ausbildungsbeginn und so weiter. Und diese Jugendlichen konnten ihren Weg gehen. Sie wussten, wer sie waren. Die anderen haben diese Zuwendung in ihren Herkunftsfamilien oft nicht erfahren. Und die hatten es viel schwerer. Sie konnten in der objektiv besseren Umgebung, in dem Heim, ihre Freiheit nicht in dem Maß nutzen. Identität, Zugehörigkeit und Bestätigung scheinen also entscheidend zu sein, um ein gesundes Leben aufnehmen zu können. Der Hirnforscher Gerald Hüther sagt in einem Interview der FAZ, 2009 übrigens schon, aber egal, ich finde es trotzdem cool, als Lösungsansatz für Prävention von Gewalt bei Jungs. Das Wichtigste wären ein richtig guter Vater und noch ein paar andere Männer im Verwandten- und Freundeskreis, die selbst gern Männer sind, die selbst gerne Männer sind, die mit diesem Jungen was unternehmen und ihn so mögen, die mit diesem Jungen etwas unternehmen und ihn so mögen, wie er ist. Schon interessant, dass die Gehirnforschung bestätigt, was die Bibel seit über 2000 Jahren längst weiß. In Johannes 14,8 sagt Philippus nämlich zu Jesus: Herr, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Wir wollen uns deshalb auf den Weg machen, unsere Identität in Christus zu entdecken und zu festigen. Und dazu möchte ich mit euch zunächst erstmal einschauen, wie Jesus selbst das erfahren hat. Als Jesus getauft wird, kam der Heilige Geist sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Ups, das geht so schnell. Du bist mein geliebter Sohn. An dir hab ich Wohlgefallen. Du bist mein. Der spricht Identität in ihn hinein. Zugehörigkeit, mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Bestätigung, so wie du bist, bist du gut. Und aus dem heraus resultiert die Bestimmung von Jesus im Anschluss nach dieser Taufe, in Klammern und nach der Versuchung, beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Er beginnt zu heilen, Dämonen auszutreiben und Tote aufzuwecken. Nicht das, was du leistest, nicht das, was du besitzt und nicht das, was Menschen über dich sagen, das sind unsere Grundversuchungen, macht dich aus, sondern alleine das, was der Vater über dich sagt. Und aus dieser Identität und Bestätigung resultiert alles andere. Wie sehr liebt der Vater Jesus? Stell dir mal vor, der Vater sitzt auf seinem Thron und sieht Jesus zu. Er sieht, wie er Freunde gewinnt. Er sieht, wie er Menschen begegnet, wie er Menschen zuhört, wie er demütig ist, wie er Menschen heilt. Er sieht, wie er auf den Berg steigt und freut sich schon auf die nächste Begegnung mit ihm. Er sieht, wie er Schriftgelehrte überführt und den Händlern im Tempelvorhof Grenzen setzt. Er sieht, wie er Tote auferweckt und Menschen liebevoll begegnet und sie aus Sünde herausführt. Was könnte er sagen? Und jetzt nehme ich einfach mal dieses Handheld-Mikro. Ich mach's an. Anna, machst du es hinten auch an? Und jetzt frage ich euch mal, was meint ihr, was könnte der Vater im Himmel dazu sagen? Wer was hat, kann sich melden, ich komme rum. Also Gott, der Vater, schaut Jesus zu, wenn er da einfach seinen Weg geht. Ja.
Ich freue mich, was du tust, ist mir auch wichtig.
Danke. Noch was? Ja.
Er würde wahrscheinlich sagen, wie sehr er ihn liebt und wie stolz er auf ihn ist und wie sehr er ihn bei allem unterstützt, was er tut, weil er wusste ja, ohne den Vater kann er nichts tun und die beiden waren ja eins.
Okay, also ich bin stolz auf dich. Super. Was noch?
Das ist mein Sohn.
Cool. Ja.
Das machst du gut, sagt er.
Ja, danke. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Ich könnte stundenlang zusehen. Der Vater ist begeistert. Welchen Gesichtsausdruck könnte er haben? Ja, ich sehe schon lächelnde Gesichter. Aber manchmal stellen wir uns den Vater ganz anders vor. Nämlich vielleicht eher, wie wir unseren Vater erlebt haben. Ja. So, naja, wollen wir mal abwarten. Klappt es jetzt? Ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ja, oder stellt ihr euch den Vater so vor, dass ihr wirklich denkt, oh, ich bin gespannt, was kommt jetzt? Ist mein Sohn? Wo er einfach mit einer Haltung dasteht, die voll und ganz für ihn ist. Ja. Ich denke, er hat einen wirklich guten Gesichtsausdruck, der Vertrauen investiert in seinen Sohn. Was meinst du, was der himmlische Vater über dich denkt? Welchen Gesichtsausdruck könnte er haben? Sieht schon ganz anders aus. Dieses Thema können wir eigentlich gar nicht wirklich verstehen, ohne erinnert zu werden an unsere eigene Herkunft. Deswegen müssen wir da ein bisschen dran arbeiten. Da werden Erinnerungen hochkommen, das ist ganz normal. Aber das hilft uns dann auch einfach, das zu verarbeiten und einfach auch durch ein Bild zu ersetzen. Aber ich will das gar nicht sagen zu ersetzen, weil das ist so aktiv, sondern einfach ihn aufzunehmen. Und zwar steht da was. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Ich finde das ganz gewaltig. In anderen Übersetzungen steht nicht Macht, steht Recht. Aber das Wort bedeutet drei Sachen. Es bedeutet, wir bekommen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber dazu gehört auch die Macht. Und es bedeutet auch Vollmacht. Und dieses Verb aufnehmen, das ist ein ganz starkes Verb. Es wird an anderer Stelle verwendet, wenn ein Mann in Israel nach einem Jahr, wo er mit seiner Verlobten, ja einfach verlobt war, und er nimmt sie dann zu sich. Ja, das ist dieses Aufnehmen, dieses wirklich Aufnehmen, um mit ihr zusammen zu leben. Es ist also jetzt im Hinblick darauf, diejenigen, die Jesus aufnehmen, die wirklich sagen, ja, ich will mein Leben mit dir führen. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, also rauszutreten aus der alten Herkunft. Das ist stark. Und nach einer Fürbitte drückt es Jesus auch so aus: Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich. Johannes 17, 32. Das heißt, Gott, der Vater, liebt jeden Einzelnen von euch ebenso wie Jesus. Und er, wenn er euch zuschaut, wenn er euch sieht, dann ist er begeistert. Wissen wir das? Er hat größtes Gefallen, dich anzuschauen. Er freut sich. Und zwar schon, bevor du irgendetwas getan hast. Gott, der Vater, der König aller Könige, will dein Vater sein. Er will dir Identität schenken und Zugehörigkeit, auf die du dein Leben bauen kannst. Wie gehen wir mit diesem Angebot um? Verhalten wir uns dementsprechend? Oder halten wir noch eher an den alten Mustern fest? Mein nächster Punkt ist deshalb Waisenkind-Mentalität oder Königskind-Mentalität. Was ich darunter verstehe, will ich anhand einer Geschichte entwickeln. Die Pharisäer ärgern sich mal wieder über das Verhalten von Jesus. Ja, der schon wieder. Dass der schon wieder hier mit den Sündern da am Tisch sitzt. Den Zöllnern, die zocken uns doch ab. Weiß der nicht, mit wem der sich da ständig zusammensetzt? Und wir? Ja, wir gehen doch jeden Sabbat in die Synagoge. Wir fasten einmal die Woche. Ja, wir geben unseren Zehnten. Wir sind doch immer dabei und wir wissen doch, was richtig ist. Wir studieren doch das Gesetz. Ist doch unmöglich. Und Jesus merkt es. Und er nimmt beide Gruppen zusammen, also die Zöllner und auch die Pharisäer, setzt sich mit ihnen an einen Tisch und erzählt ihnen die folgende Geschichte. Steht in Johannes 15, ihr könnt sie da nachlesen, ich erzähle sie jetzt eher frei. Ein Vater hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte sich, das ist öde hier, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich will raus. Vom Vater fordert er sein Erbe. Gib mir das, was mir zusteht. Und damit zog er raus, so weit weg, wie es ging, in ein fernes Land. Und dort verprasst er alles. Nichts mehr da. Und dann kommt eine Krise in dieses Land. Und er hat nichts mehr. Er hat Hunger. Und irgendwie muss er ja überleben. Also schleimt er sich bei einem Bürger dieses Landes ein. Und dieser Bürger schickt ihn zum Schweinehüten. Hat Hunger. Das reicht schon mal immer noch nicht. Gehalt. Nichts los damit. Und er will seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine stillen. Aber niemand gab ihm etwas. Und so heruntergekommen, erinnert er sich an seinen Vater. So ging's da nicht zu. So sind wir da nicht miteinander umgegangen. Und selbst die Knechte und Diener wurden mit Respekt dort behandelt. Ich muss ja kein Sohn mehr sein. Aber zurückgehen, das werde ich jetzt. Und der Vater sah ihm bereits von Weitem zu. Und er lief ihm entgegen. Trotz Schweinegestank an den Kleidern überschüttete ihn der Vater mit Zuwendung. Und der Sohn erzählte ihm den ganzen Mist, den er gemacht hat und sagt, ich kann überhaupt nicht mehr dein Sohn sein. Aber der Vater will nichts davon hören. Er lässt das beste Gewand bringen und dazu einen Ring, den er ihm an den Finger steckt, und Sandalen für die Füße. Und dann feiern sie noch ein Fest miteinander. Klar, dass ein Mastkalb dafür geschlachtet wurde. Der andere Sohn kam von seiner Arbeit zurück und sah schon von Weitem den Ausnahmezustand. Die aufgedrehte Musik, das Tanzen. Und er erkundigt sich misstrauisch, was da los ist. Als er es erfährt, wird er echt sauer und will nicht reingehen. Stattdessen sieht ihn der aufmerksame Vater und kommt zu ihm, ja auch zu ihm hinaus. Er muss hören, immer war ich dienstbereit. Jeden Tag habe ich meine Arbeit gemacht, alles erledigt, was du mir aufgetragen hast, heute auch. Und niemals hast du mir mal einen ordentlichen Braten für meine Freunde gegeben, damit ich mit ihnen feiern kann. Und der da, der hat seinen ganzen Besitz, deinen Besitz mit Huren vergeudet und jetzt sitzt er da und wird gefeiert. Der Vater ist traurig darüber. Wie hat er sein älterer Sohn ihn so falsch verstehen können? Alles, was mein ist, gehört doch auch dir, sagt er zu ihm. Mit anderen Worten, du hast immer feiern können. Wusstest du das nicht? Aber jetzt ist dein Bruder zurück. Jetzt lebt er wieder. Jetzt ist es dran, sich zu freuen und zu feiern. Die Geschichte hört hier auf. Eigentlich hatten beide Söhne ein ähnliches Problem. Sie haben beide nicht begriffen, dass sie überaus geliebte Söhne des Vaters waren. Sie haben sich beide eher wie Waisenkinder verhalten. Ein Waisenkind erfährt in seinem Leben, es gibt nie genug. Ich muss kämpfen. Und sowohl der ältere wie auch der jüngere Sohn haben Überlebensstrategien entwickelt. Und dazu komme ich gleich. Keine Familie ist perfekt. Und um uns selbst zu versorgen, haben auch wir möglicherweise die ein oder andere Überlebensstrategie entwickelt. Solche Muster können sein: Ich bin der Gute. Ich helfe immer gerne. Ich räume auf. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Andere sind vielleicht schlau. Die können gut reden. Sie diskutieren gerne. Und sie retten ihre Haut mit ihren häufigen Rechtfertigungen. Es gibt auch die Charmanten, die mit ihrem Charme versuchen, die Anerkennung zu bekommen. Oder diejenigen, die eher aggressiv werden, die kämpfen oder die kühl und abweisend sind. Die Strategie des älteren Sohnes war eher die, zu dienen und zu schuften. Das war sein Weg, Anerkennung zu erkaufen. Es gibt diejenigen, die alles aufgeben, alles wegschenken, ohne Grenzen zu setzen, damit sie jemand mag. Auch das ist ungesund. Ein bisschen gehörte wohl der jüngere Sohn zu dieser Sorte, denn wortwörtlich steht in dem Text, er klebte sich an einen Bürger des Landes. Das ist kein Wort für ein gesundes Dienstverhältnis. Der jüngere Sohn begab sich in eine Abhängigkeitsbeziehung zu dem Schweinebesitzer und wurde von diesem zu den Säuen geschickt. Und wir wissen, dass für die Juden Schweine unreine Tiere sind. Manche Menschen klammern sich aneinander, schenken sich kein gesundes Maß an Freiheit und ziehen sich gegenseitig herunter. Auch in Partnerschaft. Ein Waisenkind weiß nicht, ob es jemanden gibt, der für es sorgt, der ihm Recht verschafft. Es vergleicht sich deshalb ständig mit anderen. Es beurteilt sich und andere. Es schaut auf andere herab. Da bin ich viel besser als du. Da wird es zum Stolz. Oder aber, die machen das alle viel besser. Ich taug überhaupt nichts. Nichts. Minderwert. Oder auch, ja, wenn ich so viel hätte wie der, dann würde ich das auch können. Neid. Aus diesem Denken heraus, dass es nicht genug gibt, verteidigen Waisenkinder oft ihre Position. Stellt euch bitte mal vor, ein Waisenkind ist gerade erst in ein Heim gekommen. Und gewöhnlich benutzen die ihre Ellenbogen, sie essen ganz hastig, ganz schnell, weil es gibt ja nicht genug. Es geht ja gar nicht. Es kann sein, dass es weiter stiehlt. Und auch, wir kennen die Sprache von Waisenkindern, sie ist oft sehr verletzend. Das heißt, dass es andere mit Worten beschämt oder bloßstellt. Wenn Waisenkinder Eltern oder Führungskräfte werden, neigen sie dazu, das gleiche Verhalten, das gleiche Muster weiterzugeben. Das heißt, sie führen durch Beschämen, durch Bloßstellen, durch Manipulation, irgendwas einfädeln und durch Kontrolle. Und Waisen bringen Waisen hervor. Letzter Punkt zu dieser Seite ist, Waisenkinder hassen das eigene. Der jüngere Sohn, der fand seine Herkunft öde, ganz furchtbar. Er sah überhaupt gar keinen Wert darin. Er ist rausgelaufen und wollte einfach nichts mehr damit zu tun haben. Alles war falsch gelaufen. Vielleicht hast du jetzt die ein oder andere Strategie oder ein Lebensmuster bei dir selbst entdeckt und bist traurig darüber. Dann möchte ich, dass du weißt, in dem Moment, wo du das erkennst und dich umdrehst zu dem himmlischen Vater, läuft er dir bereits entgegen. Er will dich in seine Arme schließen und dich annehmen als sein geliebtes Kind. Vielleicht warst du immer schon beim Vater, aber neigst dazu, deine Anerkennung durch den Dienst erwerben zu wollen. Dann darfst du wissen, dass der Vater auch zu dir herauskommt. Er redet dir zu, er tröstet dich und sagt dir, alles, was mein ist, ist auch dein. Wenn ich feiere, dann darfst du auch feiern. Du darfst etwas kosten. Es ist genug da. Gottes ganzes Wohlwollen ruht auf dir, egal zu welcher Art von Sohn du dich zählst. Das Ganze gilt natürlich auch für uns als weibliche Wesen. Ich komme zur Königskind-Mentalität. Der Vater lässt dem jüngeren Sohn das beste Feierkleid geben. Er wird bekleidet mit Würde. Das ist mein Sohn. Und er bekommt einen Ring. Und ein Ring steht für mich wie die Zugehörigkeit zur Familie. Und er bekommt Schuhe. Und Schuhe stehen für mich für die Befähigung, seinen Weg wieder aufnehmen zu können. Also für Bestimmung, wieder reinzukommen. Im Reich Gottes gilt, es ist mehr als genug da. Und es hat Bedeutung für das, wie ich mit anderen umgehe. Ich kann mich an anderen freuen. Also erstmal nochmal zu dem, was ich gesagt habe. Wir dürfen diese Beziehung zum Vater haben. Und weil ich die habe, weil ich diese Bestätigung habe, kann ich mich mit anderen freuen. Muss ich ganz kurz gucken. Ja. Ich kann Gemeinschaft genießen. Ich muss nicht immer kämpfen. Ich kann teilen. Ich kann mit anderen einen respektvollen Umgang pflegen und andere mit Würde behandeln. Wenn wir unsere Identität darauf gründen, dass Gott uns als geliebte Kinder annehmen will, brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken. Gott beschämt uns nicht. Er stellt uns auch nicht bloß. Jesus hat die Strafe schon längst auf sich genommen. Danny Silk, ein Pastor der Bethel Church in Reading, schreibt: Wenn ihre Identität frei von Angst und Scham ist, können Menschen klar denken und sehen. Ich denke, in dem Moment, wo wir frei von Scham und Angst sind, werden wir handlungsfähig. Und diese Thematik möchte ich im Rahmen der nächsten Predigt über Kultur eines Königskinds am nächsten Sonntag vertiefen. Anstelle die eigene Position zu verteidigen, wird ein Königskind Multiplikation anstreben. Martin Luther war so begeistert von seinem Leiter, von seinem Schulleiter, dass er das in seinem Tagebuch festgehalten hat. Und dieser Schulleiter, wenn er in die Klassen reinkam, dann begrüßte er die Schüler regelmäßig als ihr lieben Bürgermeister, Kanzler und Doktoren. Er hat sich nicht am Ist-Zustand seiner Schüler geärgert, sondern ihr Potenzial ins Auge gefasst. Und was dabei rausgekommen ist, sieht man an Luther. Mich am Erfolg von anderen zu freuen, das ist Königskind-Mentalität. Ich denke, auch dieser Schulleiter war wahrscheinlich stolz, als er mitbekommen hat, dass Luther für das, was ihm wichtig war, aufgestanden ist. Andere nicht klein halten, sondern sie wachsen lassen, wenn nötig, bis über das eigene hinaus. Ich habe manche Schüler, die sind inzwischen wahrscheinlich Doktoren. Das ist doch völlig okay. Ein Königskind bringt Söhne und Töchter hervor. Söhne und Töchter des Vaters. Interessanterweise steht oft im Neuen Testament, dass wir Geschwister untereinander sind. Aber zunächst erstmal, ja, bringen Königskinder freie Söhne und Töchter hervor. Es gibt geistliche Mutterschaft, geistliche Vaterschaft. Und aber immer mit dem Ziel, sie direkt anzuschließen an den Vater. Und ein Königskind schätzt das eigene Erbe. In der Bibel wird deutlich, dass Gott Familie sehr, sehr wichtig ist. Es gibt viele Geschlechtsregister und zugegeben, ich habe meine Mühe, die zu lesen. Aber es wird deutlich, wie wichtig Gott Familie ist und dass er sie gestiftet hat. Jede Familie hat damit ihren Ursprung bei Gott. Und Gott hat in Familien oft einen besonderen Schatz gelegt. Ein gutes Erbe, was sich über viele Generationen vererbt. Wir haben beides. Dort, wo etwas nicht gut lief und uns den Blick auf Gott verstellt, dürfen wir ihm das bringen. Gott kann das heilen. Aber wir dürfen auch dankbar annehmen, was Gott an Gutem in unserer Herkunft und in unsere Geschichte hineingelegt hat. Ein Königskind versöhnt sich mit seinem Erbe. Ich möchte zum Abschluss kommen. An der Geschichte von den Jugendlichen, die ich im Heim begleitet habe, wollte ich deutlich machen, dass unsere Entwicklung davon beeinflusst wird, ob wir in unserem Leben Identität, Zugehörigkeit und Bestätigung erfahren oder zulassen. Gott, der Vater, liebt dich. Er bietet dir die Identität als sein Kind an. Er ist begeistert von dir. Er will für dich sorgen und dich mit Würde bekleiden. Er will dich auch in deine Bestimmung führen. Die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen ist ziemlich modern. Sie bleibt nämlich in Bezug auf den älteren Sohn offen. Es wird nicht gesagt, ob der sich einladen lässt, ob der mit reinkommt und mitfeiert oder nicht. Das ist deine Chance. Du kannst die Geschichte für dich selbst zu Ende schreiben. Und zur Überleitung für die nächste Predigt. Welche Kultur wollen wir in unserer Gemeinde leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Ich lade dich ein, in den nächsten Minuten im Stillen, also jetzt kein lautes Gebet, es gibt verschiedene Gebetsformen, sondern wirklich jetzt jeder für sich im Stillen, mit Gott das zu bewegen, was dich angesprochen hat. Und ich werde diese Zeit dann mit einem Lied beenden.